Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um ESG und Sustainable Finance. Ich heiße Sabine Reifenberger, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und mein heutiger Gast, der hat gewissermaßen gerade zwei Jobs, könnte man sagen. Thomas Engelmann ist Head of Energy Transition bei dem Vermögensverwalter KGaL und in Personalunion ist er seit einiger Zeit auch CEO einer Gesellschaft, die hinter dem Power-to-X Development Fund der KfW steckt. Wie das dazu gekommen ist zu dieser Doppelfunktion und nach welchen Kriterien die Investments in Power-to-X entschieden werden, darüber wollen wir heute mal näher sprechen. Ich sage ganz herzlich willkommen im Studio, Thomas Engelmann. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Herr Engelmann, jetzt müssen wir das ein bisschen sortieren, glaube ich. Zum einen, wie kommen Sie in diese Doppelfunktion? Was man sagen kann, die KGaL, die ist der Investment Manager dieses Power-to-X-Entwicklungsfonds der KfW-Bankengruppe und Sie sind deshalb da im Moment CEO der dahinterstehenden Gesellschaft. Zugleich sind Sie Head of Energy Transition bei KGaL. Das klingt ehrlich gesagt für mich jetzt nach 2 Vollzeitjobs. Wie bekommen Sie das denn koordiniert?
Also natürlich mache ich es nicht alleine. Vielen Dank für die Fragen. Ich mache es in einem kompletten Team, das Energy Transition Team. Wir haben 2 Aufgaben, 2 Fonds zu betreuen. Beim Fonds der KfW, also dem PTX Development Fund, sprechen wir immer sehr gerne als Fund Manager. Warum nicht Investment Manager? Wir enablen andere Projekte, dass sie zu einem Financial Close kommen. Unsere Aufgabe ist also dementsprechend nicht das Investieren im klassischen Sinne, sondern wir vergeben Grants, wir analysieren die Projekte aber genauso, wie wir es auch als Investment Manager machen würden, mit 2 Schwerpunkten, die wir immer haben, ökologische und soziale Transformation in den Zielländern. Das ist eine Ausrichtung des Fonds für die KfW. Die KGaL wiederum als Fondsmanager, als Asset Manager, dort haben wir institutionelle Investoren, die wir in unserem Fonds unterstützen, in den Projekten, die wir in Europa investieren. Hier können wir auch das Wort Investments wirklich sagen, weil dort wird die Rendite im Verhältnis zu den Risiken intensiv analysiert. Wir machen es beim PTX-Fonds auch. Allerdings ist dort als Grant-Instrument das Geld nicht refundable, das Geld kommt nicht zurück, sondern hier versuchen wir ökologische und soziale Transformation in den Zielländern zu erreichen.
Das hat also mehr sozusagen den Charakter einer Förderung oder einer Subvention, kann man sagen.
Korrekt.
Lassen Sie uns das mal ein bisschen näher aufdröseln. Vielleicht auch, wie Sie da hingekommen sind. Die KGaL hat ja, um diese KfW-Fonds zu betreuen, sich an einer Ausschreibung beteiligt. Das wurde damals europaweit ausgeschrieben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Verfahren ab?
Also das Verfahren ist eines der interessantesten in meiner Laufzeit gewesen, warum die KfW mit einer Ausrichtung, also die KfW Development Bank in diesem Fall, mit der Ausrichtung auch auf ökologische Transformation in den Zielländern, hat einen Fundmanager gesucht, der sowohl die technische Expertise hat, Fundmanagement-Expertise hat und auch ein Team verfügbar hat, das in der Lage ist, in diesen Ländern aktiv zu sein. Dementsprechend haben wir uns die Auswahlkriterien, die wirklich offen waren, man kann also auf der KfW-Homepage direkt einsehen, welche Art von Aufgaben und Anforderungen da waren. Wir hatten dann ein über 100-seitiges Anforderungsprofil zu studieren im Detail. Und das Erste war sehr wichtig. Wir mussten erstmal die sogenannten Key-Personen definieren, mussten die auch der KfW vorstellen, und zwar mit dem kompletten Vita, mit einer sehr interessanten Aufgabe, die wir normalerweise im Investmentgeschäft so nicht haben. Jedes unserer Key-Persons, die wir haben oder die wir entsenden in den KfW-Fonds, mussten mindestens 2 Jahre nachweisen können, Erfahrung in Entwicklungsländern. Das ist natürlich für einen klassischen Asset Manager erstmal neu. Zum Glück haben wir aber im Team diese Ausprägung gehabt und so sind wir in die Präqualifikation gestartet. Mit der Präqualifikation haben wir dann ein ungefähr 50-seitiges Bewerbungsdokument, also ein Procurement oder ein Protokoll hinterlegt, ein Technical Dokument, das ist ungefähr, wir hatten dafür 2 Monate Zeit, haben dort komplett dargelegt, wie wir uns die Ausarbeitung und wie wir uns den Fonds vorstellen anhand der Rahmenbedingungen der KfW.
Also schon aufwendig, kann man sagen. Das sind mehrere Monate eher, die da reinfließen.
Wir haben in Summe 8 Monate benötigt. Also das heißt, natürlich waren wir dort im Wettbewerb und die KfW hatte dort ein sehr, sehr erfahrenes Team an Procurement Managern. Ein Notar war mit dabei. Das heißt, wir haben dann ein Assessment Center durchgeführt von, ich glaube, das waren fast 4 Stunden, in dem wir unsere Aussicht auf ökologische Transformation, soziale Aussichten, wie wir die Fonds analysieren werden, versucht haben darzulegen. Und wir mussten auch eine Case Study bearbeiten. Also als Beispiel, wenn ich ein Projekt in Brasilien habe, wie gehen wir mit diesen Power-to-X-Themen um? Das heißt, wir hatten technische Themen, Finanzthemen, ökologische, soziale Transformationsthemen, alles in diesem Assessment Center, ja, letztendlich.
Einmal durchgespielt, kann man sagen.
Einmal durchgespielt, ja.
Mussten Sie denn diese Voraussetzungen der Erfahrung in Entwicklungsländern auch mitbringen dann?
Absolut, natürlich. Ich bin auch eine Key Person als CEO.
Was war es bei Ihnen?
Bei mir war es so, ich habe ja 12 Jahre für die Siemens AG und Siemens Financial Services gearbeitet und in dem Zusammenhang war ich ungefähr für die Länder Pakistan, Indien, China, für Siemens aktiv in Südamerika. Wasserkraftwerke, Großwasserkraftwerke habe ich dort mitfinanziert. Der Drei-Schluchten-Staudamm in China, Three Gorges, Shanxia, wurde im Jahr 1996/97 von der Siemens AG mit unterstützt. Das sind alles Themen gewesen, die in diesem Block der, nennen wir es mal, Entwicklungsländererfahrung mit eingespielt und mit hinzugefügt worden sind. Und das war natürlich dann für dieses Mandat sehr wichtig, nicht nur aus europäischer Sicht, sondern auch aus Sicht eines Entwicklungslandes zu denken und zu analysieren.
Jetzt haben Sie schon gesagt, diese Mittel gehen in andere Länder sozusagen als Förderung oder als Subvention. Wenn ich es richtig gesehen habe, der PTX-Entwicklungsfonds hat etwa 270 Millionen Euro im Moment an Volumen. Sie brauchen ja aber dennoch auch vor Ort dann einen Co-Finanzierer, der ja seinerseits wieder im Gegensatz zur Subvention eine Renditeerwartung haben wird, denn der spendet ja dort nicht sein Geld. Was heißt das denn dann auch für die Auswahl dieser Projekte? Wonach entscheiden Sie, wo Mittel hinkommen und was sozusagen förderungswürdig jetzt sein dürfte?
Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denn natürlich suchen wir erst aus, welche Qualität hat der Projektentwickler. PTX-Projekte, großindustrielle Projekte, in denen man ja großvolumiges mit Skaleneffekten auch Wasserstoff herstellt, ist definitiv nur dann möglich, wenn man einen hervorragenden Developer mit an der Seite hat und ein komplettes Setup. Wer ist der Offtaker? Also das heißt, an wen wird geliefert? Wo bin ich? Standorttechnisch, macht der Standort überhaupt Sinn? Das sind also alles in Rahmenparameter, die wir angeschaut haben. Wichtig ist, der Development Fund vergibt kein Development Money. Das ist etwas unglücklich in dem Namen. Das Development bezieht sich auf das Entwicklungsland, nicht auf die Reifegrad des Kapitals, das investiert wird. Die Marktpartner, der Sponsor, die Eigenkapitalpartner haben natürlich gemäß dem Risiko eine Rendite und Verzinsung zu erwarten und müssen das auch fordern. Und die finanzierenden Banken haben die gleiche Aufgabe, die Projekte sehr häufig non-recourse wie eine Projektfinanzierung zu analysieren. Wir enablen das Projekt letztendlich dadurch, dass wir das Kapital zur Verfügung stellen. Es ist eine Subvention und auf der Basis der Subvention versuchen wir im Endeffekt ein Reporting auch aufzubauen, wenn dann das Projekt am Bauen ist, dass wir Add-on haben zur Bank. Wir wollen also zum Beispiel sehen, wie viel mehr an Arbeitskräften dort entsteht. Wir wollen sehen, ob die Wassernutzung auch wirklich ökologischen Rahmenbedingungen ist, die uns vorab vorgegeben worden sind. Wir haben also damit, ich kann das Wort Taxonomie nicht immer sagen, aber wir haben eine Rahmenbedingung damit geschaffen, dass wir die Projekte analysieren, eigentlich wie wenn wir aus europäischer Sicht und auch aus Sicht des Landes agieren würden, mit dem Hauptziel aber diese, wir nennen sie immer Just Transition, eine Weiterentwicklung des Landes. Das ist hier im und also durch das Projekt muss oder sollte eine Entwicklung des Landes mit fortgeführt werden. Die anderen Marktpartner schauen vor allem aufs Projekt und schauen sich den Reifegrad und die Sicherheitenstruktur des Projekts an.
Das heißt, man könnte sagen, Sie nehmen ein bisschen Risiko auch raus, dadurch, dass Sie als Co-Finanzierer sozusagen mit reingehen und diesen Anschub enger auch begleiten, beobachten.
Also wir bestellen die Subvention zur Verfügung. Aus Sicht der Bank ist es damit wirklich Risikokapital. Was für uns wichtig ist, dass Compliance-Rahmenbedingungen eingehalten werden, dass also dort keine Auffälligkeiten sind. Was uns sehr wichtig ist, ist, dass die ökologische und soziale Transformation auch dokumentiert begleitet wird. Das sind Add-on-Themen, die wir haben. Ansonsten sind wir 1:1 ein Partner der Projektfinanzierungsstruktur eines Großprojektes.
Es gab ja jetzt einen ersten Förderbescheid im Oktober 2024. Da haben Sie auch aus, ich glaube, rund 100 Bewerbungen ausgewählt. Was waren sozusagen da die Punkte? Wie tief kann man da auch reingehen? Wie intensiv müssen Sie das auch prüfen? Das ist ja sozusagen global einigermaßen verstreut, was Sie da auf den Tisch bekommen. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie war da die Qualität der Bewerbungen?
Wir können es jetzt sagen, es ist auch öffentlich mittlerweile auch in die Informationen gekommen. Wir werden es auch auf unserer Homepage dann nochmal veröffentlichen. Wir haben in einem ersten, in den 7 Ländern, die abgestimmt worden sind mit der Bundesregierung, hier mit dem BMZ, sind in den 7 Ländern knapp 98 Projekte uns angeboten worden. Wir haben hier das Wort, ich sage mal, wie eine Art Bachelor-Auswahl getroffen. Wir wollten wissen anhand von ungefähr 70 Fragen, welche Art von Projekt haben wir denn? Welchen Reifegrad hat es? Welche Qualität haben die Marktpartner? Und anhand dieser Fragen konnten wir über eine sehr, sehr gut organisierte IT einen Strukturwürfel, einen Datenwürfel aufbauen, auf der Basis wir sagen konnten, das sind Projekte, die sowohl eine ökologische Transformation, für uns sehr wichtig, Reduktion von CO2 und auch soziale Rahmenbedingungen haben. Aber die Projekte haben auch genügend Wasser zur Verfügung. Wir sprechen ja hier von Wasserstoffprojekten, grünes Wasserstoffprojekten. Und ganz wichtig war, woher kommt der Energievektor, Solar und Wind. Wasser ist manchmal auch mit dabei, aber dann muss es Add-on-Wasser sein. Und das haben wir analysiert. Was für uns wichtig war, wenn wir festgestellt haben, der Strom wird jemandem anderen weggenommen, dann war es für uns ein Ausschlusskriterium, wollten wir nicht haben, sondern wir wollten wir sagen in Europa immer das Wort Additionality, wir wollten sehen, dass zusätzliche erneuerbare Energien aufgebaut werden, um dieses Molekülprojekt, dieses Wasserstoffprojekt zu erzeugen. Und auf der Basis sind wir dann relativ schnell in eine kleine Anzahl von Projekten gekommen, die diese Themen erfüllt haben. Und jetzt wechseln wir aus dem ökologischen sozialen Umfeld in den reinen Marktumfeld, wie ein Projektfinanzierer agiert. Und zwar dann haben wir uns angeschaut, ist der Businessplan in Ordnung? Wie ist der Reifegrad? Wie viel hat der Developer selber schon reingesteckt an Geld? Sind Feed Studies aufgebaut worden? Ist ganz wichtiges Wort jetzt, ist das Environmental and Social Impact Assessment sauber durchgeführt worden? Wir haben dort manchmal Unterlagen hochgeladen bekommen von 20 Seiten, wo wir gesagt haben, never ever ist das vernünftig vorbereitet worden.
Das heißt, eine gewisse Ausführlichkeit war da schon vonnöten. Ja.
Exakt. Und so sind wir dann im Sommer ungefähr zu dem Projekt in Ägypten gekommen, das ja auch mittlerweile öffentlich informiert worden ist, haben dort dann ein Grant Agreement zusammen mit dem Developer, also dem Sponsor des Projektes, wir sagen weniger verhandelt, wir sagen, wir haben das Agreement zur Verfügung gestellt und dann haben wir natürlich die Möglichkeit oder der Partner Änderungen vorzuschlagen und dann schauen wir uns die an und wir konnten jetzt das erste Projekt im Oktober, wie Sie richtig sagten, unterschreiben. Die Auszahlung kommt aber wirklich parallel mit dem Financial Close des Projekts. Da erwarten wir zwischen 3 und 6 Monaten ungefähr dann mehr Feedback dazu.
Und vielleicht noch ein ganz kurzer Blick nach vorne. Sie haben jetzt einen ersten Förderbescheid vergeben, da werden ja noch weitere folgen. Wie geht es dann auch weiter, wenn Sie so einen Abschluss haben? Das Projekt ist in Ägypten, fahren Sie hin, gucken Sie es an, wird es reported? Sie müssen ja irgendwie schauen, dass die nicht auf dem Weg sozusagen falsch abbiegen.
Ja, also wir gucken uns natürlich immer an. Jetzt in Ägypten ist es eigentlich einfach, weil es sind dort internationale Projektfinanzierer und Banken mit dabei. Also Banken, die immer einen hohen Standard an Reporting auch verlangen. Das heißt, das nehmen wir uns zunutze, wollen das auch sehen. Und dazu haben wir unser eigenes Reporting-Package, das wir quartärlich abrufen. Das ist der Reporting-Teil. Der Monitoring-Teil wird von uns in Verbindung auch mit dem Team von Intech. Intech ist ein Partner von uns, die auch Keypersons mitstellen. Und die haben in den Ländern, vor allem in Afrika, auch Dependancen. Und dort haben wir die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und je nach Reporting-Unstimmigkeit entscheiden wir dann, ob wir jetzt vor Ort sind und uns das Projekt ganz im Detail anschauen. Und das können wir jetzt dann in der Zukunft aber dann wirklich sehen, dass Reporting- und Monitoring-Aufgaben auch bei uns dann mit dabei sein werden.
Was glauben Sie, wie viele Projekte insgesamt wird der Fonds finanzieren?
Wir würden sehr gerne ein Portfolio haben, auch um eine risikodiversifizierte Struktur zu haben. Wir haben uns jetzt im ersten Call for Expression of Interest, also in der ersten Anfrage in den Markt, für 1 bis 2 Projekte entschieden. Der nächste Call wird in Abstimmung und mit der Bundesregierung, also mit dem BMZ, im Winter 2024/25 beginnen. Wir benötigen für den gesamten Prozess Durchlauf zwischen 9 und 12 Monate. Das heißt, in einem Jahr sind wir wieder dabei und wir gehen dann davon aus, dass auch die Qualität der Projekte wieder ein Stück weiter ist. Und Projekte, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, die nicht schlecht waren, die waren einfach im Reifegrad noch zu früh, sind vielleicht nächstes Jahr oder im nächsten Sommer schon in der Lage, in die engere Auswahl genommen zu werden. In Summe sollten 6 bis 8 Projekte werden. Die 270 Millionen, wenn man also durch diesen Wert teilt, dann kommt ein Wert von um die 30 Millionen heraus. Was sehr wichtig ist, weil wir die sogenannte allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung im Hinterkopf bearbeiten müssen, im Englischen EU State Aid Law.
Für alle, die es jetzt nicht parat haben, erklären Sie es kurz.
Es ist das Themengebiet, das wir haben, ist, es sind Fördergelder der Bundesregierung. Sie dürfen nicht zu wettbewerbsbeeinflussenden Maßnahmen kommen. Dementsprechend gibt es Rahmenbedingungen, die in Europa letztendlich aufgesetzt worden sind. Und ein Projekt muss dann auch gegenüber der EU dargelegt werden. Hier sind Fördergelder enthalten, die aber nicht zu einer Beeinflussung des Wettbewerbs geführt haben. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn eben die Gelder von Staaten kommen. Ein sehr schönes Beispiel, das man dann auch in der Presse oft liest, sind die sogenannten IPCEIs, Important Projects for Common European Interest. Das sind genau ähnliche Strukturen. Wir haben mit unserem Fonds jetzt den Wunsch gehabt, mit 30 Millionen zu agieren, weil dann kommen wir in ein vereinfachtes Verfahren und können die Fördermittel auch relativ zügig allokieren zu dem Projekt.
Schauen wir mal noch auf sozusagen den anderen Hut, den Sie aufhaben. Sie sind ja auch sondern schon vorher auch gewesen und weiterhin der Head of Energy Transition bei der KGaL. Die hat im Bereich Sustainable Infrastructure ungefähr 3,5 Milliarden Euro Assets under Management. Insgesamt die KGaL in Summe liegt ungefähr bei 16 Milliarden Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt sagten Sie anfangs schon, dass die Power-to-X-Abteilung in Ihnen sozusagen investiert jetzt in diesem Sinne nicht, sondern da sind es eher Zuteilungen, wohingegen natürlich jetzt bei der KGaL Sie immer diesen Investment-Fokus und auch den Rendite-Fokus im Blick haben. Wo gibt es denn Parallelen zur Arbeit und wie stellen Sie auch sicher, auch aus Compliance-Gründen, dass sozusagen Sie sich jetzt am Markt nicht selber begegnen, dass es da keine Überschneidung gibt?
Also die letztere Frage ist ganz einfach zu beantworten. Der PTX Development Fund investiert in 7 Ländern, in denen unser Fonds überhaupt nicht aktiv ist. Dementsprechend haben wir dort keinerlei Compliance-Themen. Das Team ist so aufgebaut, so wie wir jetzt agieren. Wir können beide Fonds parallel betreiben. Einige Instrumente wie das Portfolio-Management, also klassische Themen, können wir aus einem Guss letztendlich komplett haben. In der Analyse der Projekte haben wir für den Fonds, für die KGaL, der ja in Europa den Schwerpunkt hat, also institutionelle Investoren aus Deutschland, aus Europa, wollen in Europa investieren. Dementsprechend haben wir dort eine sehr intensive Analyse durchgeführt und sind zu dem Schluss gekommen, Kapital ist jetzt am interessantesten in diesem Markt in der Development-Phase der Projekte. Also ich vergleiche jetzt mit dem PTX-Fund. Dort versuchen wir, die Projekte zu stimulieren, indem wir Geld geben zum Financial Close. Im Fonds der KGaL ist es anders. Dort können wir die gesamte Wertschöpfungsstufe bearbeiten. Nur im Moment gibt es die meisten Projekte, die wir jetzt haben und die wir dringend als Markt nötig haben, haben Development-Charakter, Development-Risiken, aber auch Development-Chancen. Deswegen alles analysieren wir diese Projekte letztendlich wie ein Infrastruktur-Fund-Investor und sagen, das sind Rahmenbedingungen, die wir als attraktiv empfinden. Und so entscheiden wir, welche Projekte hier in einen Wettbewerb gehen mit anderen Marktpartnern, die auch dieses Development-Cluster oder Fokus haben. Und dann schauen wir, wo wir reinkommen. Und glücklicherweise konnten wir hier 2 Projekte schon investieren. Da kann ich das Wort investieren sagen. 1 in Dänemark, 1 in Deutschland.
Aber das habe ich gerade gedacht, wenn Sie sagen, das sind die interessantesten, da zu dem Schluss kommen ja vermutlich andere Investmentgesellschaften auch. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann Konkurrenz um die paar Attraktiven und dann gibt es noch einen ganzen großen Haufen anderer, die keiner anschaut? Wie läuft das?
Also die Frage der Attraktivität ist natürlich durch die Sicht des jeweiligen Investors gegeben. Wir haben oder wir können in diesem Marktumfeld sehr stark feststellen, man hat entweder einen Strategen, also einen strategischen Investor, der sehr häufig entweder aus der Offtaker-Seite kommt, also er hat ein Interesse daran, den grünen Wasserstoff oder das Flugbenzin zu sich zu nehmen. Sie haben weiterhin ein technologisches Interesse, dass sie als Equipment-Provider einen Teil des Investments auch mit Produkten unterstützen wollen. Dann haben die wieder eine andere Ausrichtung. Ich mache ein Beispiel. Siemens könnte eventuell sich vorstellen, die Elektrolyseure zu liefern. Dann könnten sie auch Eigenkapitalpartner sein. Der reine Developer, der aber komplett neutral sein will, versucht natürlich so spät wie möglich, sich mit einem Offtaker oder mit einem Strategen zu verbinden. Und da sind wir als eher Finanzinvestor mit dem tiefen Know-how, das wir in der KGL haben. Wir haben über 70 Leute nur im Bereich Infrastructure aktiv. Sind wir im Endeffekt dort eigentlich relativ gut angefragt, aber wir haben bei Weitem nicht das Kapital und auch nicht die Ressourcen, um die Projekte alle zu bedienen, die bei uns angefragt werden. Ob wir die richtigen ausgewählt haben, das hängt davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Ein Wort hierzu, das höchste Risiko, das wir in Europa haben, ist das politische Risiko. Ich kann nicht erkennen, dass die Technik nicht funktionieren wird. Das politische Risiko wird ausgedrückt, die Nachfrage muss, nennen wir es mal positiv, muss stimuliert werden, auf CO2-neutrale Produkte zugreifen zu müssen. Und wenn diese Stimulierung stattfindet, dann sind die Fonds und die Strategie, die wir in dem KGL-Fonds haben, auch von Erfolg gekrönt. Wenn wir es als Gesellschaft nicht schaffen, in den nächsten 5 Jahren CO2-neutrale Produkte in den Vordergrund zu bekommen, dann wird für jede Art von Investment, die in diesem Bereich ist, ob es bei uns ist, man kann aber auch dann Solar- und Windprojekte dazu nehmen, wird irgendwann unter Druck kommen. Und unsere Aufgabe ist es hier, und wir sind ein Artikel 9 Fonds, das heißt, wir sind wirklich der Taxonomie verpflichtet. Wir investieren nicht, wenn nicht mindestens 70% der CO2-Reduktion ersichtbar ist gegenüber einem fossilen Produktionsprozess.
Dieses politische Risiko, was Sie genannt haben, wirkt sich das auch auf die Investmentneigung ein Stück weit aus? Also sehen Sie auch, dass vielleicht die Nachfrage schwindet oder könnte das ein Risiko sein, dass man sagt, naja, ich weiß ja noch nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist oder gehe vielleicht dann woanders hin, wo ich sicherer bin?
Ja, also das ist eine sehr schöne Frage, sicherer. Ich darf kurz ein Zitat nehmen von Professor Edenhofer, der in einer Veranstaltung allen großen Banken, die dort mit dabei waren, die Frage gestellt hat, was ist Risiko? Und seine Aussage, er hat gesagt, er ist Physiker vom Potsdam-Institut, er hat gesagt, seine Aussage und sein Maß von Risiko ist ausgedrückt, wenn wir nichts tun. Das heißt, wenn wir Geld horten, indem wir sagen, das Projekt ist zu riskant, wir machen gar nichts, das ist das Risiko, das wir uns als Gesellschaft dann stellen müssen, weil dann sind wir in dem Klimawandel so drin, dass wir eigentlich keinen Weg mehr haben, den wir jetzt noch haben, den wir jetzt noch einschleichen können und dann gibt es keinen Weg zurück. Deswegen Risiko, wir analysieren die Projekte, wir schauen uns das an und sehen auch immer wieder Projekte, wo signifikante technologische Risiken drin sind. Die sind für uns nicht geeignet, weil wir eben kein Technologiepartner sind, kein OEM, kein Stratege. Die sortieren wir aus. Projekte, wo der Standort überhaupt nicht passt, wo wir sagen, ist zwar nett, dass jetzt ein Developer gerade vor seiner Haustür Windkraftwerke zu viel hat und möchte jetzt ein Wasserstoffwerk oder Wasserstoffprojekt aufbauen. Das reicht für uns nicht aus. Wir wollen also, wir analysieren wirklich die gesamte Wertschöpfungsstufe vom Solar, vom Windkraftwerk, vom Offshore-Windkraftwerk, gerne auch über ein PPA. Wir müssen nicht den Energievektor oder den Energieerzeuger besitzen. Wir können auch über ein PPA arbeiten, aber Sie müssen diese Projekte in Standorten haben, wo Sie wissen, hier kann nachhaltig grüne Energie auch zur Verfügung gestellt werden. Und das ist, was wir brauchen.
Ein Satz vielleicht noch zur Renditeerwartung?
Gut, das ist eine interessante Diskussion. Wenn wir das Kapital, das wir jetzt im Endeffekt investieren, nach hoffentlich dann einem Financial Close, also der sogenannten Bauzusage und auch der Finanzierungszusage, wenn wir dort unser Geld zurückziehen, dann sind wir in der Größenordnung des ausgezahlten Risikos 15-20%. Jetzt kommt aber eine interessante Thematik, die uns ja auch beflissentlich immer wieder Sorgen bereitet oder auch Wünsche hat aus dem Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt möchte sehr gerne Pensionsfonds, Versicherungen 10 Jahre, 15 Jahre eigentlich diese Projekte halten. Und dann ist die Frage, halten wir unser Projekt, geben dann sogar noch mehr Kapital rein und halten das Projekt insgesamt über 10 Jahre. dann wird die Rendite ausgedrückt in IRR natürlich reduziert werden, allein weil ich einfach verspätet später als erwartet zurückzahle. Oder ist es auch der richtige Zeitpunkt? Wie lange hält man so ein Projekt? Man kann verschiedene Möglichkeiten angehen. Wir haben dann gesagt, 10-12% ist eine Größenordnung, wo ich ein Add-on-Risikoprämie noch bekomme zum klassischen Infrastrukturinvestment. Was ist das klassische Risiko oder das klassische Infrastrukturinvestment? Das wäre im Endeffekt, unsere Anlage ist fertig gebaut, läuft schon 2 Jahre und dann verkaufe ich es an einen Pensionsfonds. Da wird die Rendite bei 7-9% liegen, wenn wir in Deutschland uns befinden für so ein Projekt. Weil es ist alles gebaut, ich habe einen Abnehmer. Unser erstes Geld hat 15-20%. Die Mischung aus dem Ganzen im Verhältnis auch zur Größenordnung, wie viel investiert wird, so kommen unsere jetzigen Größenordnungen von um die 12% heraus.
Also ein ganz spannendes Feld, wo sich auch sehr viel, glaube ich, noch tun wird in den nächsten Jahren, sowohl hier in Europa als auch sicherlich im Ausland, dann zum Teil wahrscheinlich auch unterstützt vom Power2X Development Fund. Ich sage ganz herzlichen Dank an den Mann, der sowohl bei der KGRL als auch beim Development Fund den Hut mit auf hat. Ich sage herzlichen Dank, Thomas Engelmann, für den Besuch im Podcast. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Schön, dass ich das alles sagen durfte.
Und auch dieses Mal wollen wir natürlich noch schauen, was sie sonst so getan hat in der Branche. Dafür ist Wolf Brandes bei mir zu Gast. Hallo Wolf, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wolf, lass uns mal auf die Fintech-Szene schauen. Da gibt es Neuerungen und zwar von dem Hamburger Fintech Tomorrow. Das hat eine Crowd-Investing-Kampagne aufgesetzt und was ungewöhnlich ist, es ist eine unbegrenzte Kampagne. Bevor wir darauf eingehen, wer es nicht kennt, gib uns doch vielleicht mal ganz kurz einen Abriss. Was ist Tomorrow genau? Was machen die?
Tomorrow ist ein Banking-Angebot, das Nachhaltigkeit und digitalen Ansatz verbindet. Durch die Kooperation mit der Solaris Bank bietet es dann Bankprodukte wie Girokonten und Fonds, aber ohne eigene Banklizenz. Crowdinvestoren halten bei Tomorrow zudem Mitspracherechte. Diese Mischung aus Transparenz, Nachhaltigkeit und Kundenbeteiligung unterscheidet Tomorrow von anderen Grünbanken.
Jetzt gibt es diese neue Crowdinvesting-Kampagne. Was hat es denn damit auf sich? Was soll die bringen?
Mit der unbegrenzten Kampagne öffnet Tomorrow Crowdinvesting für ein breites Publikum. Ohne Ziel für eine Kapitalsumme ermöglicht das eine flexible und langfristige Kapitalzufuhr. Anleger erwerben tokenbasierte Genussrechte und können finanziell profitieren. Die Community ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie.
Jetzt muss man aber sagen, Crowdinvesting ist auch nicht ganz frei von Risiken, ne?
Das ist richtig. Das Crowdinvesting bei Tomorrow ist eine risikoreiche Anlageform. Tokenbasierte Genussrechte können einen Totalverlust des investierten Kapitals bedeuten. Anleger sollten sich daher bewusst informieren und nur Beträge investieren, die sie im Verlustfall auch verkraften können. Trotz dieser Risiken zeigt das Modell, wie nachhaltiges Unternehmertum und Community Engagement Hand in Hand gehen können.
Wir haben ja in den vergangenen Tagen auch viel gehört aus Baku. Dort lief bekanntlich die Klimakonferenz. Welche zentralen Herausforderungen wurden da denn diskutiert und ja, was kann man schon an Ausblick geben? Wie soll es weitergehen?
Die Hauptthemen der Klimakonferenz waren die Verhandlungen über Klimahilfen für arme Staaten und die Finanzierung nachhaltiger Maßnahmen. Entwicklungsländer fordern jährlich 1,3 Billionen Dollar Klimafinanzierung. Doch Industriestaaten wie die EU verlangen, dass auch ölexportierende Schwellenländer wie China, Saudi-Arabien und Katar Verantwortung übernehmen. Diese Länder profitieren stark von fossilen Brennstoffen, gelten aber laut UN-Klassifikation immer noch als Entwicklungsstaaten.
Wie sieht es denn hierzulande aus? Welche Schritte will Deutschland denn unternehmen, um die Klimafinanzierung voranzubringen?
Deutschland hat trotz der eigenen Haushaltskrise zusätzliche 220 Millionen Euro für Klimahilfen zugesagt. Diese Mittel stammen aus dem Budget für 2024 und sollen zusammen mit Beiträgen von Großbritannien, Kanada und dem Climate Investment Fund insgesamt 1,3 Milliarden Dollar mobilisieren. Wirtschaftsminister Habeck betonte, dass diese Unterstützung notwendig sei, um die ärmeren Länder bei der Bewältigung der Klimakrise zu stärken. Gleichzeitig forderte er reiche Schwellenländer dazu auf, sich stärker zu beteiligen und ihre Profite aus fossilen Brennstoffen für Klimahilfen einzusetzen.
Das war jetzt so ein bisschen die politische Brille. Welche Rolle spielt denn die Industrie, wenn es um globale Klimaziele geht? Die könnten ja auch einen Beitrag leisten.
Stimmt. Die Industrie beteiligt sich zunehmend aktiv an der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Besonders die Baubranche arbeitet an klimafreundlichen Standards für Zement und Beton, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Darüber hinaus wird die Technologie der CO2-Abscheidung und Speicherung als weitere Möglichkeit zur Senkung von Emissionen vorangetrieben. Minister Habeck sieht diese Entwicklung als Beweis dafür, dass Klimakonferenzen nicht mehr nur Plattformen für Verhandlungen sind, sondern auch konkrete globale Lösungen fördern.
Jetzt hast du die Baubranche gerade schon erwähnt. Am Ende des Bauprozesses steht üblicherweise eine Immobilie und auch bei Immobilien wird ESG immer wichtiger. Und da hat der Asset Manager Invesco jetzt verkündet, dass man auf Bestandssanierungen setzen will. Und der ESG-Chef Maximilian Kufer will damit dann die CO2-Emissionen im Portfolio senken. Was ist denn da der Hintergrund? Wieso ist ESG inzwischen so ein Aspekt, auf den die Branche so stark schaut?
Ja, das ist bitter nötig. Gebäude verursachen weltweit etwa 40% der CO2-Emissionen, was sie zu einem zentralen Faktor für den Klimaschutz macht. Asset-Manager wie Invesco reagieren auf diese Herausforderung mit ehrgeizigen Zielen, um CO2-Emissionen und den ökologischen Fußabdruck ihrer Portfolios zu reduzieren. Laut Maximilian Kufer wurde durch gezielte Maßnahmen bereits eine Reduktion der CO2-Emissionen um 20% erreicht. Gleichzeitig steigt der regulatorische Druck, sodass energieeffiziente Systeme und Nachhaltigkeitszertifikate wichtige Marktstandards werden. ESG ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein wirtschaftliches Thema, da nicht nachhaltige Gebäude hohe Nachrüstkosten verursachen können.
Da sind also die ersten Schritte bei Invesco jetzt schon gemacht. Welche Maßnahmen stehen denn konkret auf der Agenda, um diese Nachhaltigkeitsstrategie voranzubringen?
Invesco setzt auf verschiedene Maßnahmen, um Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche voranzutreiben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sanierung bestehender Gebäude, da besonders in Europa viele ältere Gebäude modernisiert werden müssen. Dies reduziert den Einsatz neuer Materialien und minimiert den verkörperten Kohlenstoff. Zudem fördert Invesco die Nutzung lokaler Ressourcen und Smart-Building-Technologien, die den Energieverbrauch durch Echtzeitüberwachung und KI-gestützte Optimierungen senken. Auch die Berücksichtigung sozialer Faktoren wie Komfort, Tageslicht und Arbeitsatmosphäre ist Teil der Strategie, da diese die Lebensqualität der Nutzer steigern und die Attraktivität von Immobilien erhöhen.
Das sind ja jetzt wieder die klassischen Umweltaspekte. Es wird ja oft gesagt, dass bei ESG das G, also die Governance, so ein bisschen hinten runterzufallen droht. Wie will man da denn gegenwirken? Ist das ein Thema?
Ja, das ist auch ein Thema. Neben Ökologie und sozialen Aspekten spielt Governance eine zentrale Rolle in der ESG-Strategie von Invesco. Hierzu zählen interne Maßnahmen wie Checklisten, die Einhaltung von Bauvorschriften und die Durchführung von Nachhaltigkeitstreffen, die in einigen Ländern wie Frankreich gesetzlich vorgeschrieben sind. Governance sichert die transparente und effektive Umsetzung von ESG-Zielen und stärkt das Vertrauen der Investoren.
Also ein großer Hebel in der Immobilienbranche. Vielen Dank für die Einschätzung in dieser Woche. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du bei uns warst. Danke dir.
Danke auch.
Und wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.